Moin Moin, herzlich willkommen zu unserem Podcast Die Sicherheitslücke mit Volker Skwarik von der HAW Hamburg,
Nina Schwarz vom LSI
und Ingo Timm vom DFKI und der Uni Trier.
Wir zeichnen heute eine Episode zum Thema Gefährdung der Cybersicherheit durch Drohnen auf und ja, es gibt da in der Vergangenheit mehrere Aufhänger, was uns dazu gebracht hat, eine solche Episode anzugehen. Zum einen natürlich die Tatsache, dass Drohnen einfach immer häufiger auch im privaten Umfeld sind und es da auch durchaus einige Nachbarschaftsstreitigkeiten und Vorfälle gab. Zum anderen aber eben auch die steigende Gefahr durch Drohnen, die auch durch staatliche Akteure genutzt werden oder, wie wir es gerade auch im aktuellen Ukraine-Konflikt sehen, möglicherweise auch mehr bewirken können als nur das. Dazu wäre überhaupt erstmal sinnvoll zu überlegen, was alles eine Drohne ist, denn da gibt es so eine Luftfahrverordnung und die sagt, die redet eigentlich gar nicht von Drohnen, sondern vom Betrieb von unbemannten Fluggeräten. Ist da zwar nicht sehr genderneutral, aber ich glaube, das können wir hier durchgehen lassen. Das heißt, im Prinzip so eine Art UFOs. Also alles, wo niemand mit an Bord sitzt, das ist für die Luftfahrtverordnung eine Drohne. Frag mich nebenbei auch, ob das für Papierflieger gilt.
Fehlt irgendwie der Punkt des längerfristigen Fliegens bei dem Papierflieger.
Okay. Ja, und wahrscheinlich die Cybersicherheit von Papierfliegern ist wahrscheinlich überwältigend. Ja, und da um dieses Thema wollten wir uns eigentlich kümmern, wie wir es schaffen, möglichst aus dieser Gefährdung von Drohnen, und das ist jetzt nicht das Thema Loitering Ammunition und sowas, sondern tatsächlich, was können Drohnen IT-technisch alles auswirken, ausrichten oder wie kommen wir mit diesen Drohnen zurecht? Und ich glaube, ein guter Einstieg in dieses Thema, die Frage, eine Drohne, die ich selbst fliege, fliege ich die eigentlich überhaupt selbst oder fliege ich die nur indirekt? Und dazu hat sich haben sich die amerikanischen Sicherheitsbehörden schon 2023 einen Kopf gemacht. Die haben nämlich einen Artikel herausgebracht, ich übersetze ihn mal indirekt, Gefährdung durch Drohnen, von Drohnen durch ausländische Hersteller. Faktisch haben sie von Chinese Manufacturers geredet. Und wer selbst mal irgendwie also eine DJI-Drohne, also um jetzt mal Hersteller zu nennen, einen der größten, wer selbst mal so eine DJI-Drohne besessen hat, der weiß, sobald ich die irgendwie im Internet registriere, finde ich im Internet tatsächlich alles von dieser Drohne. Also ich kann die Bilder von der Drohne hochladen und habe dann so ein schönes Fotoportal. Ich kann die Drohne selbst tracken. Ich kann Flugrouten, Flugstatistiken, alles aufrufen. Und mir sind auch Artikel bekannt, wodurch so ein Behördenzugriff auf Drohnen oder Tools verkauft werden für solche Drohnen, die Behörden Steuerung der Drohnen zulassen, also im Prinzip Drohnen von irgendeinem illegitimen Ziel abzulenken, die aber angeblich nur ein Zugriff auf die chinesischen Portale sind, womit sie dann über das Portal in meine Drohnensteuerung eingreifen. Und da muss ich sagen, heftig, weil dann fliege nicht mehr ich die Drohne, sondern ich mache nur einen Flugvorschlag und ich gucke mal, was von diesem Flugvorschlag überhaupt noch ankommt.
Stelle ich mir spannend vor, wenn es dann auch zu Punkten wie Haftung und dergleichen kommt.
Haftung, also genau.
Rechtlich, wenn was passiert mit der Drohne, was ja unter dem Gedanken der Manipulation von der Flugroute schon passieren kann, dann wäre das mit der Haftung, wer dann am Ende dafür verantwortlich ist, wenn man dann keine volle Steuerung darüber hat, schon auch ein spannender Punkt.
Ja, da kommen wieder in ähnliche Probleme, die wir auch schon bei den Parksystemen bei Autos gesehen haben, nicht? Also wenn ich diese typische Kette mir vorstelle, ich besitze ein Auto und bringe es in Betrieb, das ein automatisches Einparksystem hat, ich leihe es einem Freund, der Freund fährt mit dem Auto, lässt das System einparken, das Einparksystem rammt das Auto vor oder hinter ihm. Und jetzt ist die Frage, wer zahlt? Nicht? Also zahle ich als Halter vom Auto, zahlt der Fahrer oder zahlt der Hersteller als des Automobils oder zahlt der Softwarehersteller von dem Einparksystem? Es ist eine ganz interessante Sichtweise, die man darauf haben kann. Hier wäre es ganz ähnlich, nicht? Also die Haftungsfrage ist natürlich relativ klar. der Besitzer von der Drohne, also der die gekauft hat und in Betrieb setzt, der haftet natürlich auch erstmal für die Drohne und für das, was durch die Drohne passiert. Aber er hat möglicherweise gar nicht die Möglichkeiten, auf das Verhalten vollständig Einfluss zu nehmen. Also das ist sehr spannend.
Ist für mich auch tatsächlich, wenn wir jetzt mal gucken, also einerseits irgendwann natürlich auch mit dem Fokus auf Cybergefahren, aber generell, was mit so einer Drohne passieren kann. Also mittlerweile ist es ja verpflichtend, Drohnen zu versichern und mit einem Betreiberkennzeichen zu versehen. Die Drohnen unter 250 Gramm sind führerscheinfrei, wenngleich auch empfohlen wird, sich quasi über so eine Führerscheinprüfung beim Luftfahrtbundesamt mit den Regulationen über Drohnen auseinanderzusetzen. Aber die sind im Prinzip ja auch fast regulationsfrei. Ja? Ich darf damit über Menschenmengen fliegen, also ich darf mich nicht über ihnen aufhalten, aber ich muss sie auch nicht zwingend vermeiden, wie ich es bei größeren Drohnen muss und so weiter. Aber nehmen wir jetzt mal wirklich so einen IT-Vorfall. Also jemand hackt sich in meine Drohne. Gibt es im Übrigen eine spannende Masterarbeit zu, wo jemand das DJI-Protokoll quasi reverse-engineert hat und sich in den Kopplungsprozess der Fernbedienung mit der Drohne, was ein reines Wi-Fi ist, Long-Range-Wi-Fi, dort hat er sich als Man in the Middle eingehackt, die Drohne übernommen und dann über das reverse-engineered-Protokoll hat er sie quasi zwangsgesteuert. Es ist ein spannender Abwehrmechanismus. Die Arbeit verlinken wir auch in den Shownotes. Was ist, wenn da was passiert? Weil ich bin mit meiner Drohne nur über meine Elektronik, Hausrat, Versicherung sozusagen Haftpflicht versichert. Da gibt es so eine Drohnenklausel. Ich weiß aber nicht, ob diese Drohnenklausel Hacking und Hackbacks oder wie auch immer mit berücksichtigt. Monina sagt schon vehement, ja, auf jeden Fall, immer.
Ich gehe mal nicht davon aus, so schnell wie die Gesetzgebung sich an neue Maßnahmen und neue Gegebenheiten anpasst, kann ich mir nicht vorstellen, dass das mit bedacht worden ist. Aber das ist tatsächlich ein Punkt, mit dem ich mich nicht so gut auskenne.
Aber es müsste doch eigentlich ähnlich sein, wie es beim Wi-Fi ist, oder? Also wenn ich einen Wi-Fi Access Point aufstelle und ich das Passwort nicht ändere und das leicht quasi zu hacken ist, dann bin ich im Prinzip auch verantwortlich für das, was über dieses Protokoll, dann, also über die Nutzung dieses Access Points passiert. Müsste bei einer Drohne ähnlich sein, wenn die Kopplungsverschlüsselung, falls da eine Verschlüsselung stattfindet, nicht individualisiert wird, wäre das dort dann eine ganz ähnliche Herausforderung, also ganz ähnlicher Fall.
Da ist die Frage, ob du überhaupt Einfluss hast auf die Kopplung von Fernsteuerung zu Drohne. Also ich denke, das ist nicht bei allen Systemen gegeben, dass du da selber nochmal ein Passwort einstellen kannst, sondern sind teilweise wahrscheinlich vorgekoppelt oder wissen den Code voreingestellt und du hast da gar keinen Zugriff mehr drauf, außer du reverse-engineerst und hackst das Ding, was per Nutzerrechtlinien wahrscheinlich dann schon wieder nicht mehr erlaubt wäre.
Die Kopplung erfolgt tatsächlich bei der ersten Benutzung und du kannst so einen Rauswurfmechanismus wieder aktivieren. So hat der Typ das gemacht, der sich quasi als Man in the Middle da reingehackt hat. Der hat quasi eine Neukopplung zur Drohne forciert von der Fernbedienung, dieses dann abgefangen und sich dann selbst als Fernbedienung ausgegeben. Dass die Drohne grundsätzlich erstmal von anderen Leuten übernommen werden kann. Ich wollte mal nachstellen mit meinen Studis, wie leicht das wirklich geht. Monina, da haben wir schon Erfahrung mit dem Nachstellen von Sicherheitslücken.
Immer schön für Studenten sowas zu probieren. Es ist nichts eindrucksvoller als direkt mal zu sehen, wie man da selber vorankommt, wenn man davor das Thema noch nicht so gut kannte. Das bedeutet aber doch dann automatisch, ja, diese Sicherheitslücke ist bekannt, aber ich kann als Benutzer von dem Teil, wenn ich nicht jetzt technisch tief versiert bin, da nichts dagegen tun. Es gibt ja wahrscheinlich kein Software-Update dafür entsprechend, oder vielleicht gibt es das. Das ist jetzt die Frage, wie leicht das einzuspielen ist. Aber das heißt, bin ich dann, wenn ich mir diese Drohne kaufe, die diese Schwachstelle hat, diese Sicherheitslücke, dafür verantwortlich, dass sich da jemand potenziell in die Kommunikation reinklinken kann und die übernehmen kann oder nicht?
Wie war das bei dem Bilderrahmen?
Okay.
Müssen wir bei der Drohne erstmal das BSI-Logo prüfen? Das wäre doch eigentlich der richtige Punkt. Das BSI müsste doch eigentlich solche Drohnen markieren und entsprechend sagen, pass auf, die solltest du nicht nutzen.
Warte mal, lass mich mal kurz auf meine gucken. Die hat keins.
Aber ja, das wäre an sich praktisch für den Endbenutzer, sowas zu haben.
Ich mach mal, wir können ja mal beim nächsten na, nicht Meeting, aber bei der nächsten Konferenz Claudia Pattner ansprechen und fragen, wie sie denn steht zu gehackten, cyberunsicheren Drohnen. Vielleicht haben wir auch das Glück und jemand vom BSI hört diesen Podcast und spricht Claudia mal an. Ja.
Das ist auf jeden Fall ein Problem, was wir immer wieder mit neuer Technik haben. Nicht? Also jetzt ganz unabhängig davon, ob es eine Drohne ist, aber das sind diese Dinge, die eingebracht werden. Wir erwarten, dass sie sicher sind. Wir erwarten, dass die Behörden es prüfen. Aber das ist nicht automatisch so, das ist nicht automatisch der Fall. Und Drohnen sind ja, glaube ich, deswegen besonders problematisch, weil sie in sehr, sehr kurzer Zeit sehr große Reichweite und sehr viel Automatisierung erfahren haben. Nicht? Also wenn wir, du hast ja so schön eingefangen mit den automatischen unbemannten Systemen. Also ich kenne das aus der Logistikbranche immer ganz gut, das Automated Guided Vehicles, die im Prinzip an Magnetschienen entlangfahren und sich in einem festen Hafenszenario dann orientieren können und dort auch ihre Strecken frei autonom fahren können mit eben speziell gesperrten Fahrbahnen. Und das haben wir hier nicht. Und ich glaube, das ist das, was Drohnen so besonders macht und warum wir uns auch aus der Sicherheitsecke mit Drohnen sehr intensiv beschäftigen müssen, weil sie eben unabhängig von der Fahrbahn, unabhängig von einer leichten Begrenzung oder Ausschließen von Drohnen relativ schnell überall auch sein können. Ne?
Genau, ja, die sind ja, den exakten Wert habe ich gerade nicht mehr vor Augen, aber ich glaube irgendwie gedrosselt die kleinen Drohnen auf 17 Meter pro Sekunde oder sowas, was ja irgendwo knapp 50 Kilometer oder rund um die 50 Kilometer pro Stunde wären. Das ist ja schon mal relativ heftig, wie man da von A nach B kommt. Das wird ja auch mittlerweile durch die Sicherheitsbehörden sehr stark, nicht kritisiert, aber darin sehen sie ja die größte Gefahr. Also ich hatte mich hier zur Vorbereitung mal auf einen Artikel vom Wissenschaftlichen Dienst, den haben wir auch verlinkt, in den Shownotes vom Bundestag bezogen. Und dort haben sie halt polizeiliche Maßnahmen gegen Drohnen mal in Betracht gezogen. Also wie ist so die Argumentationskette, dass eine Sicherheitsbehörde, Bundespolizei, wie auch immer, Maßnahmen gegen Drohnen vornehmen darf? Und rein von der Logik, zumindest des Wissenschaftlichen Dienstes, so wie ich das verstanden habe, könnten die sogar eine Drohne abschießen ohne Warnschuss. Und zwar wegen der Geschwindigkeit. Also eigentlich müssten sie erst irgendwie rufen und Achtung Polizei und stehen bleiben und einen Warnschuss abgeben und so weiter. Und eben aufgrund der hohen Geschwindigkeit der möglichen Angriffe und der möglichen Gefahr wäre da eine Logik wohl gegeben, wodurch wohl unmittelbar auch das gerechtfertigt wäre, wenngleich auch viele andere Dinge dann wieder irgendwie aus der aktuellen Rechtsprechung auch dagegen oder Rechtsbewertung dagegen sprechen, weil man weiß nicht, wo sie abstürzt, die Drohne, man weiß nicht, wie viele Teile sie zerbricht, wen sie noch trifft, wo die Kugel nachher hinfliegt, wenn man daneben schießt und so weiter, sodass Drohnen eigentlich zunächst erstmal eine unbeherrschbare Gefahr sind. Eine mögliche Sicherheitsgefahr nicht nur für, also mit Drohnen, indem sie manipuliert werden können, aber auch durch Drohnen wird ja auch oft mit visueller Überwachung und optischer und akustischer Überwachung gesehen. Aber da habe ich ja jetzt auch gehört, dass ja selbst gesamte Grundstücksscans mit 3D-Rekonstruktion oder sowas, zumindest wissenschaftlich, mit Drohnen schon ausprobiert wurden. Und das finde ich noch ein Stück heftiger, als mal eben so ein Foto zu machen.
Stimmt, weil dann kann man ja einen richtigen Plan machen von dem Gelände. Man weiß, wo was steht. Das ist schon nochmal ein Ticken härter, als ein reines Bild zu haben. Und dann kann man zusätzlich, kann man sich ja dann von der Drohne aus eigentlich auch noch das ganze Spektrum von drahtlosen Übertragungen anschauen und gucken, was beispielsweise für Geräte dann an einem Ort sind. Also wie viele Handys sind dort? Was hat man sonst noch für Geräte, die funken?
Ja, du könntest zum Beispiel so ein Hacker-F als Software-Defined Radio darunter klemmen und dann beispielsweise mal eben mitschneiden, hier welche IMSI ist, ne? Also welche Telefonnummer, also welche Handy-Identifikationen oder SIM-Karten-Identifikationen da rumlaufen. Du könntest einen Wi-Fi Pineapple drunter schrauben und mal eben kurz mitschneiden, welchen WLANs findest du und möglicherweise sogar einen kleinen Man in the Middle starten.
Ja, war schöner Wardriving oder Warflying-Angriff dann. Ich glaube, da gab es sogar schon mal schon ein bisschen länger her Zigbee-Wardriving-Angriffe, wo mit Angriff auf Zigbee-Funkprotokoll kann man natürlich auch auf beliebige andere Protokolle, wenn es denn alt genug Protokolle oder nicht abgesicherte Access Points beispielsweise sind oder anderweitige angreifbare Funkübertragungen sind, schönen Angriff drauf fahren oder fliegen. Gerade weil man ja auch an Orte kommt, die eigentlich für Menschen als hier sind wir weit genug abgeschirmt gelten. Also beispielsweise entweder sehr hoch oder sehr weit, weiß ich, im Wald oder so sind und sich Leute prinzipiell sicher fühlen mit vielleicht einem nicht ganz so sicheren Netzwerk oder nicht ganz so sicheren Geräten.
Vielleicht auch viel schlimmer, man muss ja auch gar nicht immer nur von der Drohne denken, die gerade über den Kopf fliegt und irgendetwas macht. Wir könnten auch mit relativ vielen Drohnen in einen Garten oder in ein großes Gelände gehen und die an versteckten Orten landen lassen und dann eben entsprechende Wi-Fis auch aufbauen und eben künstliche Netzwerke aufstellen und damit eine Infrastruktur vorgaukeln, die wir an dem Ort auch erwarten würden. Und brauchen aber nicht vor Ort zu sein dafür. Das ist ja eigentlich das Besondere, dass ich eben relativ weit entfernt sein kann, um solche Dinge auch dann durchzuführen.
Das heißt, wir können einen Angriff machen, der eigentlich nur durch physische Nähe zu erreichen ist, ohne dass wir physisch in der Nähe sind. Ja.
Also das Typische, ich bin in der Innenstadt und ich erwarte von einem bestimmten Kaufhaus, dass dort ein WLAN ist und da liegt aber eine Drohne irgendwie unter der Parkbank oder auf dem Sonnenschirm oder so obendrauf. Und das funkt eben mit dem Namen des Cafés oder des Einkaufszentrums ein bestimmtes WLAN. Das wird bestimmt viele in die Irre führen und dann eben möglicherweise die Geräte öffnen lassen.
Ja, das war auch eine Empfehlung. Sollten wir vielleicht nochmal gesondert vorstellen von dem BSI-Bericht. Ist verlinkt bei uns in den Shownotes. Da geht es eben tatsächlich auch darum, wenn wir auf Industriegeländen beispielsweise Drohnen sehen, Drohnensichtung, dass man idealerweise aufgrund von Fotos einen Vorher-Nachher-Dächervergleich machen sollte. Vielleicht kommst du sogar, Ingo, damit KI ins Spiel, weil ich stelle mir das durchaus lästig vor, wenn bei jeder Drohnensichtung auf dem, keine Ahnung, Volkswagen-Produktionsgelände jemand jetzt wieder die Dächer abfotografieren muss und die stecknadelgroßen Drohnen finden muss. Könnte man das mit KI automatisieren oder kommen da auch schon die Grenzen des Rauschens in die KI?
Das ist ja immer eine Frage, wie viel Daten man hat und wie gut aufgelöst die Sensoren sind und wie viele verschiedene Sensoren man auch hat. Aber wenn wir über die Identifikation sprechen, dann sprechen wir, was du ja vorhin gesagt hast, nicht über eine reine Bildanalyse, in der wir dann die Stecknadel auf dem Gebäude suchen, sondern wir gehen ja auch über akustische Sensoren, die man aufstellen würde, indem man versuchen würde, eben genau diese typischen Fluggeräusche dann mit wahrzunehmen. Und dann anschließend mit bestimmten vielleicht Spiegeleffekten oder so etwas, die auf dem Dach dann passieren, das eben abzugleichen, nicht? Also das ist immer so die Frage, was sind denn eigentlich gute, geeignete Mechanismen? Und das, was wir in den letzten Jahren von der KI gelernt haben, ist einfach Sensoren zusammenschmeißen, unterschiedlicher Art. Da kommt man schon relativ weit, aber es ist natürlich immer auch ein Kampf zwischen Angreifer und Verteidiger, also die Frage, wenn man auf eine bestimmte akustische Signatur oder so etwas geht, wenn man auf bestimmte Größen geht, kann man wieder kleinere Drohnen bauen, die entsprechend andere Charakteristika haben. Ne?
Okay, also wird uns eigentlich nichts drüber überbleiben, als immer die Augen Richtung Himmel und die Ohren Richtung Himmel.
Oder eben autonome Systeme zu haben, die das tun und dann eben mit einer relativ großen Wahrscheinlichkeit was finden und wenn sie etwas glauben zu finden, das zeigen und dann eben lernfähig auch dabei sind natürlich. Ne? Also, aber das ist das, was wir bei Kameras ja mittlerweile auch verstärkt machen, dass ja nicht mehr die Person selber beobachtet werden durch Menschen, sondern dass im Prinzip das Verhalten oder das Bewegung von Menschen durch KI analysiert wird und wenn bestimmte auffällige Bewegungsmuster da sind, das an die Menschen weitergeleitet wird, die dann entscheiden sollen, ist hier ein Gewaltakt, der gerade stattfindet oder ein Einbruchsversuch oder so etwas entsprechend im Gange.
Und was ich mir auch vorstellen kann bei einer Drohne, ist, dass wenn die eine konstante Verbindung braucht für die Fernsteuerung, was ja nicht zwingend bei allen gegeben ist, aber bei, ich denke, doch einigen Modellen von den aktuellen Drohnen, dass man beispielsweise auch dieses Funkmuster, das dann ja eigentlich nicht an diesen Ort gehört, wahrnehmen könnte und detektieren könnte als zusätzlichen Sensor. Um jetzt wieder die Gegenseite sozusagen von dem, dass die Drohne dann natürlich auch entsprechend Funksignale aufnehmen kann.
Ja, wobei auch das selber schwierig produziert. Wird, wenn du die Wi-Fi-Fernsteuerung nimmst, ne? Weil Wi-Fi, ich glaube, da müsstest du schon in die Datenpakete reingehen.
Aber das ist trotzdem, trotzdem bestimmte Funksignale, die von einem Ort kommen oder von einer Richtung kommen, die du nicht erwarten würdest.
Ich denke auch, also wenn du Dinge wie die Signalstärke mit einrechnest und die Frequenz, beziehungsweise die Häufigkeit von gesendeten Paketen, man kann ja auch gewisse Analysemechanismen auf verschlüsselten Traffic loslassen, wie häufig welche Art von Paketen in welcher Länge gesendet werden. Wenn man eine ausreichende Sichtbarkeit von seinem eigenen Netz hat und weiß, was da für Pakete rumschwirren sollten, könnte das durchaus auffallen. Natürlich nicht in jedem Szenario und nicht mit jeder Drohne, klar. Aber es wäre eine zusätzliche Möglichkeit, da Sichtbarkeit reinzubringen.
Aber es führt uns alles zu einer ganz großen Frage, die im Hintergrund ist, nämlich so ein bisschen die Frage, welche Art von Gefährdung sehen wir eigentlich in Drohnen und wie wollen wir uns dagegen schützen? Also das heißt, das ist ja nichts, was wir jetzt universell beantworten können, sondern in einer bestimmten Umgebung, sagen wir mal, du hast eine Schule, dann ist möglicherweise die Kameradrohne besonders gefährlich und die WLAN-Access-Point-Drohne, die versucht entweder die Kinder Handys zu hacken oder eben Aufnahmen von Kindern zu machen, mit denen man eben irgendwas wieder tun kann, was wir nicht wollen. Wenn wir aber eine kritische Infrastruktur haben, dann geht es möglicherweise um ganz andere Art von Abwehr oder von Angriffen, die wir auch erwarten würden. Also das heißt, wir müssen eigentlich überlegen, was sind denn eigentlich die Angriffsarten, die wir haben können? Und die entwickeln sich auch ständig weiter. Also Volker hat ja eben schon einige Beispiele gegeben, nicht? Also für die Form von Hacking-Instrumenten, die man mit der Drohne einfach verbinden kann als Payload quasi, nicht? Also einfach als Ladung der Drohne und gar nicht als eigenes System der Drohne. Es kann aber natürlich genauso sein, dass wir versuchen, mit einer Drohne einen Kurzschluss herbeizuführen oder dass wir mit einer Drohne versuchen, Menschen zu irritieren oder auch abzulenken und damit eben auch Raum für andere Eingriffe zu schaffen.
Und das ist ganz schön vielschichtig, wie das dann wird. Man hat dann ganz klassisch passive und aktive Angriffe, die sich auf mehr oder weniger die IT beziehen. Also abhören, Aufnahmen machen oder dann tatsächlich auch selber Signale senden. Aber dann kommen ja hier schon auch irgendwie Angriffe auf die menschliche Psyche mit dazu, wenn man sagt, man benutzt es zur Ablenkung, was ja dann auch zu den aktiven Angriffen zählt, aber auf einer anderen Ebene. Plus man hat dann auch in der Form physische Beeinträchtigung, dass eine Drohne halt irgendwo reinfliegen kann, wie du gerade sagtest, und dann beispielsweise irgendein System dadurch manipulieren kann, dass das physisch wirklich eine Kollision bedeutet.
Wie? Dann lass uns das doch nochmal eher strukturieren, wenn wir auf die Gefahren gehen und danach vielleicht auf die Abwehren, nach diesen Threat Actors. Also wir müssen ja nicht alle aus unserer Werbung nebenbei Sicherheitslücke cui bono aufzählen, aber es gibt ja, ich nenne jetzt mal so ein paar Extremgruppen und ihr könnt ja noch ein paar reinwerfen, aber ich sag mal, es gibt ja die Script-Kiddies, also einfach mal ausprobieren, ne? Download, ausprobieren, gucken, was geht. Dann gibt es so ein bisschen die Cyberaktivisten-Nerds, also die wollen nicht ausprobieren, die wollen schon irgendwie ein persönliches Geltungsziel, was auch immer, also kein so richtig politisch motiviertes, sondern ich habe was vor und ich kann das und ich mache das jetzt mal. Dann gibt es noch die Cyberkriminellen, die einfach Kohle wollen. Also Spionage schon wieder zwei.
Spionage ist noch was anderes. Also genau. Die Kohle wollen möglicherweise versuchen, Social Engineering zu machen. Also wann ist wer, wo trifft sie mit wem? Wie kann ich eine vernünftige E-Mail später schreiben, die er auch wirklich glaubhaft findet, oder Nachrichten schreiben, wo treffe ich ihn an? Das sind ja auch so Dinge, die wir ganz gerne brauchen in dem digitalen Bereich.
Ja, und dann gibt's dann, sagen wir noch, diese ganzen state-driven Actors, jetzt egal ob gekauft oder Geheimdienste oder sonst irgendwas. Aber wenn wir mal bei den Script-Kiddies anfangen, die werden sich sicherlich keine Glasfaser kommunizierende Drohne kaufen können, sondern die gehen zum Mediamarkt oder irgendwie zu Kleinanzeigen und ziehen sich da irgendwie so eine DJI gebraucht für 400 € und machen damit erstmal rum.
So. Ja, oder die nehmen das Open-Source-Kit von der ETH Zürich, die ja das Drohnen-Kit zur Verfügung gestellt haben, mit dem man selber Drohnen bauen kann, und bauen sich halt was selber. Also das kann ich mir auch gut vorstellen bei so etwas nerdigen Kindern oder Jugendlichen oder jungen Erwachsenen.
Das werden ja eher wahrscheinlich einfachere Drohnen sein. Also welche, die haben eine Funkkommunikation, die haben wahrscheinlich auch irgendwelche Standard-Funk-Interfaces zu üblichen Fernsteuerungen. Worin sehen wir jetzt da die großen IT-Gefahren? Also würde ich jetzt erstmal sagen, außer dass die Dinger mich versehentlich treffen oder mir auf den Kopf fallen, Privacy. Dass sie mich dann irgendwie in der Badehose beim Sonnen fotografieren. Fände ich vielleicht nicht schön, aber
würde man ja davon ausgehen, dass im Zweifelsfall, selbst wenn dann Informationen gewonnen werden, die irgendwie der Geheimhaltung oder der Privatsphäre verletzend wären, nicht zwingend in böser Absicht veröffentlicht werden würden. Also wenn dann jemand ein Foto macht, das er nicht gemacht haben sollte, wird sich die Person vielleicht dann dran freuen, aber noch nicht zwingend veröffentlichen, von dem Angreifermodell ausgehend.
Aber wenn ich bei so SkriptKiddies gerade die Gefahr durch die Payload besonders hoch, also was du eben gesagt hast, dass man irgendwie Raspberry Pis nimmt, die irgendwelche bestimmten Funkstandards durchsehen können. Ich habe den Namen nicht ganz verstanden, wie das hieß.
Raspberry Pineapple. Also
Pineapple.
Die würde ich jetzt eher bei den Nerds sehen, weil so ein Pineapple zu konfigurieren, das geht irgendwie auch out of the box, aber nicht so richtig schön. Also um das so richtig schön, da musst du schon ein bisschen wissen, wie die ganzen Mechanismen, was du einstellen musst und so weiter. Aber von den Script-Kiddies,
dann ist es Datenschutz, ne? Dann ist es Datenschutzgefahr. Also Missbrauch des Datenschutzes, dass man Privatheit von Menschen stört, das Bild von Menschen aufnimmt, die es nicht wollen, sowas in der Richtung.
Ich glaube auch. Oder Monina, siehst du da noch mehr Bedrohung?
Wie du sagtest, unabsichtlich destruktive Angriffe, wie die Drohne fliegt irgendwo rein, wo sie was kaputt macht, aber dann nicht als aktiven, absichtlichen Angriff vermutlich.
Was wir vielleicht, müssten wir jetzt entscheiden, ob das jetzt bei SkriptKiddies oder nachher mit in Betracht ziehen, das ist hier diese Wegwerfagenten, diese von State Driven Actors gekaufte SkriptKiddies, wo man sagt, hier, kauf dir eine Drohne, mach mal 500 Bilder, schick mir den Film, Drohne kannst du behalten, kriegst 2000 Euro. Wollen wir das jetzt oder lieber eher ganz zum Schluss?
Lieber später, weil es da um Geheimschutzfragen geht.
Ich denke auch. Das ist ja nicht der Angreifer SkriptKiddy, sondern das ist der Angreifer State Actor, der sich dessen bedient. Das ist ja dann, da steht dann ein anderer Angreifer dahinter. Also bleiben wir bei den Angreifern und gehen weiter zum nächsten.
Dann hätten wir jetzt den Nerd, ne? Also eben nicht mehr die SkriptKiddies, sondern die irgendeinen Zweck verfolgen, der jetzt aber nicht global koordiniert ist, sondern eher intrinsisch motiviert.
Und mit begrenzten Ressourcen, was die Hardware anbelangt, mit der man angreift.
Einfach mal experimentell arbeiten, ne? Also einfach mal was ausprobieren wollen. Also kann man eigentlich sowas machen wie ein WLAN Access Point faken? Wer lockt sich dann ein, wenn ich sowas mache? Was kann ich an Informationen rauskriegen über Bluetooth Low Energy, was ich da also auffangen kann an Objekten, die mitgetragen werden von Menschen und sowas? Wie kann ich die verfolgen, auch möglicherweise wiederentdecken? Sowas kann ich mir vorstellen.
Nehmen wir mal so einen Aktivisten als Nerd, der sagt, ich habe was gegen fossile Energien und ich setze mich jetzt mal bei einer Erdölfirma, ich spähe mal aus, wo das Rechenzentrum von denen sitzt, weil das ist ja bestimmt auf dem Grundstück irgendwo ausgeschildert, und fahre mal 4 Drohnen hin und mache die Denial of Service oder ein Man in the Middle. Ich glaube, das wäre schon heftiger.
Ich sehe da den Man in the Middle aber effektiver als den Denial of Service mit 4 Drohnen.
Aber den Preisen von Drohnen kannst du auch 40 Drohnen oder 80 oder 100 Drohnen nehmen. Das Problem ist ja, Volk hat eben ein bisschen eingeführt mit DJI-Drohnen, aber du kannst natürlich auch ganz, ganz einfache Drohnen nehmen. Also das ist im Prinzip, sind die schon auch sehr günstig zusammenzubasteln, wenn sie eine ganz minimale Funktion haben.
Das stimmt, aber ich würde trotzdem sagen, solange du bei dem Angreifer von einem Aktivisten bist, ist das noch Aktivistengruppen können schon eine relativ große Masse erreichen und wahrscheinlich auch gefährlicher werden, aber prinzipiell ist man da, glaube ich, eher noch in einem Sektor, der nicht so viel Geld zur Verfügung hat für größer angelegte Angriffe mit vielen Drohnen, weil selbst wenn es jetzt billige Drohnen sind, kosten die immer noch einiges. Das
ich würde auch mal sagen, so 200-300 Euro bist du bestimmt immer noch los. Du brauchst ja ein bisschen Payload da drunter, ne? Also 100, 200 Gramm brauchst du da drunter. Ich schätze mal schon, dass du da mit den Antrieben, mit den Servos, mit der Batterie, alles sowas schon im 500 bis 1000 Euro Bereich liegst, wenn du dir sowas baust. Das heißt, da wäre die Gefahr eigentlich schon, dass die versuchen würden, IT-Netzwerke negativ zu manipulieren, aber noch nicht irgendwie Informationsgewinn oder verkaufen. Ja, vielleicht sogar auch.
Ich denke schon Informationsgewinn, so zum Veröffentlichen. Also es ist ja tatsächlich gerade bei den aktivistischen Richtungen gerne mal, beispielsweise wenn man jetzt an Tierrechtler oder Rechtlerinnen denkt, die dann Aufnahmen machen von den Abläufen in einem Stall oder weiß ich, in der Fabrik und die dann in die Öffentlichkeit tragen. Also das ist ja durchaus dann ein valides Angriff oder Angriffsszenario, dass die dann beispielsweise von irgendeiner größeren Fabrik, egal um was sich diese Fabrik dreht, Aufnahmen von Geschäftsprozessen machen und die dann veröffentlichen, damit die Welt sieht, was da passiert. Also ich glaube, dass das schon ein sehr valides Szenario wäre, dass da dann Informationen auch veröffentlicht werden und auch mit dem gezielten Sinn der Informationsgewinnung daran gegangen wird.
Oder eben auch einfach das Zerstören von mobilen Netzwerken, also dass einfach die Melkmaschinen nicht mehr mit einem bestimmten Futterautomaten oder sowas kommunizieren können oder eben nicht mehr nachprüfen können, ob die Kühe schon gemolken wurde oder nicht, weil es auf die Datenbank nicht mehr zugegriffen werden kann, die per WLAN angebunden ist. Also da gibt es eine ganze Menge Dinge, die man üblicherweise, glaube ich, in einen Bereich einzieht, wo wir sagen würden, in der klassischen alten Welt würdest du den entsprechenden Betrieben einfach raten, mach da ein kleines WLAN hin, vielleicht auch ein funkgerichtetes WLAN, also mit Richtfunk organisiertes WLAN, was eben eine längere Strecke überbrückt, da braucht ihr kein Kabel ziehen, was teuer ist und gewartet werden muss oder so. Aber das ändert sich und ich glaube, das ist so eine der Dilemmata, die wir haben durch diese verschiedenen Gruppen, die da reinkommen, nicht? Dass wir auf einmal Gefährdungen haben, die sehr erratisch sind. Also eine Frage, die ich euch stellen würde, ist, wenn wir jetzt mal überlegen, die massivste Eingriff von Aktivisten ist ja aktuell, dass sich auf die Straße kleben. Was wäre denn im Prinzip die alternative Form der Nutzung von Drohnen, um eben einen ähnlichen Effekt zu erzielen? Also jetzt nicht unbedingt den gesamten Verkehr lahmzulegen, aber wenn man das jetzt auf eben eine Tankstellenbetreiber oder sowas sieht.
Ja, oder das Lahmlegen von einem Datenverkehr, also sprich eine Denial of Service in irgendeiner Form, also beispielsweise sehr viele Fake-Access-Points aufbauen, dass sich die Leute mit Access-Points verbinden, die ihnen nichts bringen, die aber eine höhere Signalstärke haben, weswegen sich die Handys beispielsweise damit verbinden. Oder Slots belegen beispielsweise in einem Netz, also dass sehr viele gleichzeitig angemeldete Benutzer sozusagen das verhindern, dass sich neue Benutzer wo anmelden können. Also ich glaube, das wäre dann wahrscheinlich ein gutes Pendant zu sagen, dass dann Denial of Service in irgendeiner Form dadurch möglich wird, gerade an Orten, wo man vielleicht nicht einfach auch fußläufig hinkommt.
Ich weiß noch nicht, wie weit beispielsweise, also wenn wir jetzt tatsächlich mal auf so einen Straßenaktivisten wollen, also ich gehe mal nicht aus, dass du meinst, dass wir jetzt statt die Leute Drohnen auf Straßen kleben. Aber
nee, ich meine das metaphorisch.
Ja, okay.
Also übertragen. Was sie treibt, die auf der Straße versuchen, was aufzuhalten, was wäre das, wenn ich das mit Drohne versuche zu machen?
Ich könnte mir vorstellen, ich weiß im Moment tatsächlich nicht, wie weit diese ganze Fahrzeug-Fahrzeug-Kommunikation auch im Sinne von sicherheitskritischer Kommunikation fortgeschritten ist. Aber wenn sagen wir sowas wie Bremsassistenten oder sowas sich schon gegenseitig auslösen könnten, dann wäre das natürlich ein genialer Schachzug, einfach mal so eine Drohne mit einer plausiblen Geschwindigkeit, so 50 Kilometer pro Stunde, neben der Autobahn ganz legal herfliegen zu lassen. Du musst einen gewissen Sicherheitsabstand halten, aber das kriegst du ja mit Sicherheit hin. Und dann einfach mal so ein fiktives Bremsmanöver zu kommunizieren. Mal gucken, was die anderen Autos auf der Autobahn dann machen.
Oder da noch zwei Ergänzungen. Das eine ist, es gibt ja Ampelschaltungen, die beispielsweise von Bussen, die vorbeifahren, manipuliert werden können. Sprich, der Bus kommt und dann schaltet die Ampel auf grün, damit der Bus nicht halten muss. Bin ich nicht ganz im Bilde. Ich glaube, es gab beim CCC auch gelegentlich Vorträge darüber, dass solche Systeme angreifbar sind. Welchen Standard wir da gerade haben, das ist, glaube ich, sehr durchwachsen. Das ist, glaube ich, auch sehr unterschiedlich, wie die verschaltet sind. Aber es gibt auf jeden Fall funkende Ampeln. Die wird man manipulieren können, wenn man sich entsprechend anstellt und ein verwundbares System findet. Und wenn man das Ganze wieder auf physischer Ebene betrachtet, manche Autos haben ja mittlerweile auch diese Assistenten, dass wenn beispielsweise im toten Winkel was erkannt wird, beispielsweise ein Fahrradfahrer, dass das Auto dann eine Warnung bringt oder sogar abbremst. Und das könnte ich mir vorstellen, dass man auch mit einer Drohne vielleicht auslösen kann.
Ja, diese ganzen hier ACC, also radargesteuerte Spurhaltung oder Geschwindigkeitshaltung. Also wenn du da irgendwie eine Drohne mit einem kleinen Metallreflektor irgendwie über die Straße oder diagonal auf das Auto zufliegen lässt, ich will jetzt nicht zu kreativ werden. Ich weiß nicht, wer unseren Podcast alles hört. Aber die Kreativität lässt, glaube ich, da wenig Grenzen.
Ja, da es fallen einem bestimmt, umso länger drüber nachdenkt, noch schönere, abstrusere Angriffe ein, die da möglich wären.
Das Interessante an Drohnen ist, dass wir immer so diese Kopplung haben von physischer Gefahr und IT-Gefahr, nicht? Also es ist jederzeit möglich, dass wir technische Systeme stören durch technische Eingriffe. Oder eben auch durch bestimmte physische Objekte, die auf einmal an einer Stelle sind, wo sie eigentlich nicht sein dürften. Also der Reflektor, der an einer bestimmten Stelle auf einmal auftaucht. Oder eben auch die Drohne als Ganzes oder die etwa eine Payload hat, also eine Nutzlast hast, die auf einmal abgeworfen wird oder fallen gelassen wird. Also das ist schon spannend und ich glaube, das macht auch so die Drohnen so schwer fassbar aus der Frage der Gefährdungsbeurteilung, ne?
Ja, aber es geht ja auch in beide Richtungen, sowohl einbringend als auch aufnehmend. Also sowohl
sie sind unsichtbar, also im Prinzip erstmal unsichtbar, sehr schnell, können aber Nutzlasten transportieren und ich sag mal, die werden in Gefährdungsanalysen, das sehe ich ja als richtiges IT-Meta-Risiko, wenig analysiert. Also welches Unternehmen macht in seiner IT-Gefährdungsanalyse Drohnen oder welcher Automobilhersteller hat auf diagonal fliegende Drohnen seine Warnsysteme konditioniert?
Ja, oder geh weiter. Das ist ja nicht nur eine Frage von IT-Gefährdungsbeurteilung. Es geht ja auch von der physischen Sicherheitsgefährdungsbeurteilung, in der du in kleineren Unternehmen gar nicht über die Drohnen nachdenkst, die aber auf einmal eine ganz große Gefahr mit sich bringen können. Weil sie eben so vielfältig auch eingesetzt werden können.
Du meinst, wenn du den Raum eigentlich für abgeschlossen hältst, weil du sagst, ja, da hat ja nur da oben ein kleines Fenster, da kann kein Mensch reinkommen, aber eine Drohne damit nicht berücksichtigt.
Wenn du ein Werksgelände hast, was eine einigermaßen große Fläche hat und du das gut umzäunt hast, dann gehst du davon aus, dass alles, was drin ist, an Netzwerken deins ist. Du gehst nicht davon aus, dass auf einmal irgendwo ein WLAN Access Point sein kann, der nicht deiner ist. Das heißt, du gehst ganz anders, viel, viel ungeschützter mit solchen technischen Infrastrukturen dann aus, die sich da darstellen.
Wenn wir das jetzt, ich meine, wir waren ja drauf gekommen durch die, sagen wir, durch die fachkundigen Nerds, die als Aktivisten was bewirken wollen. Wir merken schon, dass von den Drohnen eine immense Gefahr im abstrakten Cyberraum, also Cyberraum jetzt nicht wirklich physisch als IT, sondern so diese ganze IT-Umgebung schon eine ganze Menge von ausgeht. Wie würden jetzt versuchen, Cyberkriminelle daraus Geld zu machen?
Spionage wäre natürlich der erste Punkt, finde ich, der einem da einfällt. Spionage und Sabotage von Betriebsgeheimnissen und Betriebswerken.
Also mit dem Zweck der Erpressung wahrscheinlich, ne?
Ja, Erpressung oder tatsächlich das Weiterverwenden von Betriebsinformationen. Also das beispielsweise, keine Ahnung, Spionieren von Prozessen, Prozessabläufen und dann weiterverwenden oder veröffentlichen, verkaufen.
Ja, genau das. Also die Frage, was du sehen kannst, das kannst du halt quasi auch direkt als Prozesswissen extrahieren. Also das Lernen, wie eine Produktion aufgebaut ist. Also wir sehen ja beispielsweise bei E-Auto-Fabriken in China, dass die eine sehr starke Konstruktionsform haben, der sehr, sehr gut ist, also mit, wo die Batteriefertigung stattfindet, wo die Karosseriefertigung stattfindet und sowas. Das kann man aus Luftbildern sehr, sehr gut ableiten, wie die Fabriken aufgebaut sind. Im Kleinen kann man das aber auch ableiten. Also das heißt, wir haben auf einmal eine Sichtweise auf eine Fabrik, wieder das Gleiche, was ich vorhin meinte, mit dem wir sind nicht daran gewöhnt, uns darüber Gedanken zu machen und haben auch keine Schutzmechanismen auf diese Ebene angesiedelt. Das heißt also, dass wir bestimmte Dinge sehr freizügig dann auch zur Verfügung stellen an Informationen.
Und die Spionage kann ja tatsächlich so weit gehen, dass eine Drohne mit einem wie auch immer ausgestatteten Kamerasystem in der Nähe von Bildschirmen kommt, die beispielsweise im 5. Stock irgendwo liegen, nicht einsehbar von Straßen, Nachbargebäuden und deswegen ein Passwort auf dem Rechner klebt, was natürlich nie vorkommt und auch nie vorkommen sollte, da irgendwelche anderen wichtigen Unterlagen rumliegen oder Sachen mündlich ausgetauscht werden und durch ein offenes Fenster beispielsweise eine Drohne dann auch akustische Signale aufnehmen und weitergeben kann. Also sprich, dass das Risiko, abgehört zu werden oder Informationen zu verlieren, die man in einem sicher geglaubten Raum hat, wächst dadurch.
Ja, auch den Menschen beizubringen, dass wenn sie in Geldautomaten gehen, sie möglicherweise nochmal kurz auf mal schräg oben gucken müssen und ob da nicht vielleicht eine Drohne noch irgendwie auf einer Laterne draufhängt mit einer großen Kameraobjektiv und die über die Schulter quasi beobachtet. Also es sind schon Dinge nicht, das ist so, ich finde halt das Social Engineering total spannend, also Dinge, die wir erwarten, dass nur wenige Menschen von uns wissen, kann man mit einer Drohne relativ schnell rausfinden, wenn man uns längere Zeit begleiten möchte. Man bräuchte da auch gar nicht unbedingt immer Sichtkontakt dafür. Da würde ja die elektronische Signatur reichen, die wir haben, mit den ganzen Geräten, die wir haben. Also beispielsweise bei mir mit einer Uhr, mit einem Telefon, mit ein oder zwei Tablets in der Tasche, habe ich ja schon genug Geräte, die eine eindeutige Signatur quasi für mich geben, mit denen man mich relativ leicht mit einem technischen Gerät überwachen kann, da auch sehen kann, wo ich wieder auftauche und wo ich langlaufe. Möglicherweise dann eben auch schon versucht, mir eben falsche WLAN zur Verfügung zu stellen, auf die ich dann vielleicht reinfalle, um weitere Informationen zu bekommen, benutzen kann.
Können wir das vielleicht auch so zusammenfassen, dass man sagt, wir müssen uns an die dritte Dimension gewöhnen, plus Geschwindigkeit, weil alles das, was wir versuchen mit Zäunen von uns abzuhalten, funktioniert bei Drohnen nicht mehr. Und alles da, wo wir sagen, die Systeme sind langsam, sie brauchen Zeit, funktioniert bei Drohnen nicht mehr.
Das ist ein sehr guter Punkt. Im Prinzip ist es der Weg von der zweidimensionalen Gesellschaft in der Sicherheit zur dreidimensionalen Gesellschaft.
Ja, oder wir sogar, dass wir sogar die Zeit jetzt echt mit in Betracht ziehen müssen.
Auf jeden Fall bei den Raum und nicht nur die Fläche, in die wir angucken müssen. Das ist ein sehr guter Punkt. Also wir waren eben bei Spionage, was kann es noch geben, nicht? Also wer kann noch was raushalten? Es geht also natürlich um die Frage von Daten, die wir abholen können. Also alles, was datenschutzrelevant ist. Oder eben auch wirklich halt richtige Spionage, die auch dahin geht, wo kritische Infrastruktur steht und wie die aufgebaut ist, was denn über staatliche Akteure gelenkt werden kann, was natürlich sehr einfach ist. Und ich glaube, die Gefahr ist noch nicht heute, weil heute gucken uns alle, drehen wir uns noch alle um, wenn wir eine Drohne sehen. Ich glaube, die Gefahr ist eigentlich in 2 Jahren besonders schlimm oder in 3 Jahren, wenn die Drohnen noch ein viel alltäglicheres Szenario sind, dass die Drohnen einfach automatisch da sind, weil wir wissen, dass die Feuerwehr zum Einsatz immer eine Drohne vorweg schickt. Wenn wir wissen, dass die Polizei bestimmte Bereiche einfach mit Drohnen nochmal überwacht oder dass bestimmte Reporter nochmal Drohnen losschicken, um vielleicht vom Fußballspiel nochmal die Fangemeinde also einzunehmen. Also wenn wir uns daran gewöhnt haben, dass bestimmte Drohnen im Alltag immer wieder auftauchen, ich glaube, dann steigt die Gefahr besonders, dass wir die besonders kritischen Drohnen nicht mehr wahrnehmen und dass wir an die gar nicht mehr denken.
Vor allen Dingen noch denken wir ja auch an Drohnen, die wir auch jetzt als Sprecherinnen und Sprecher gewohnt sind. Aber wir sehen ja auch schon jetzt in der Ukraine auch Drohnen eingesetzt, die ganz klar militärische Zwecke haben. Und vielleicht unterscheiden sich da sogar noch Cyberkriminelle dann von State Actors. Gar nicht mal in den Mitteln oder sowas. Oder natürlich kann sich ein Cyberkrimineller auch so eine glasfasergesteuerte Drohne kaufen. Ich vermute nur einfach, dass die State Actors, und siehe jetzt gerade aktuellen Angriff der Ukraine, der angeblich 1,5 Jahre vorbereitet war, um da, ich sag mal läppische 40 Flugzeuge zu zerstören. Das ist jetzt rein numerisch, alles nur gesehen. Ich weiß nicht, ob das ein Cyberkrimineller machen würde. Weil er sagt, was habe ich davon? Ne? Die Dinger sind kaputt und was bringt mir das? Und ich glaube, da würden dann State Actors nochmal einen Schritt weiter gehen in das Unmögliche. Das heißt, wir müssen bei kritischer Infrastruktur, und da sind wir jetzt wieder bei NIS-2 und Kritis, uns daran gewöhnen, bei Drohnen das Unmögliche zu denken. Und da keine Ahnung, wie wir da hinkommen können.
Ja, und also das Beispiel ist trotzdem gut, was du gebracht hast mit der Ukraine, weil das Besondere an diesen Drohnen sind ja, dass sie eigentlich autonom geflogen sind. Das heißt, also wir haben da gerade das, was Monina vorhin gesagt hat, nicht Radarsignatur haben, nicht Radio, Funksignatur haben wir da nicht mehr. Also wir sehen da keine Funkaktivität mehr. Die Dinger fliegen so leise wie möglich und haben ihre Aufgaben vorbestimmt. Und das ist noch, also gerade mit den Möglichkeiten, die sich durch KI ergeben. Und auch in den Edge-Devices, also in den ganz kleinen Devices mit KI ergeben, ist das eine große Gefahr, dass wir sehr, sehr viel damit tun können, ohne dass wir sie eben gut noch wahrnehmen können.
Das war in dem Fall auch, wenn ich mich jetzt nicht täusche, ein physischer Angriff der Drohnen, oder?
Es war ein physischer Angriff der Drohnen, insofern ist es jetzt nicht ganz unser Thema, was wir hier haben, aber wir können uns natürlich trotzdem vorstellen, dass eben in großen Mengen Drohnen mit eben bestimmten Hacking-Tools zu einem bestimmten Szenario zusammenkommen und es nicht irgendjemanden in der Nähe geben muss, der da steuert.
Das macht Drohnen, wie du gerade sagtest, dass es nicht in unser Metier fällt, das stimmt ja gar nicht unbedingt. Das macht das unangenehm an Drohnen aus, dass sie so überschneidend über die Themen und über die Verantwortlichkeiten drüber gehen, was auch die Verteidigung angeht.
Bei den Ukraine-Drohnen nochmal ganz kurz, was wir da ja auch gesehen haben, ist Drohne wirklich als das, was Volker am Anfang gesagt hat, zu sehen, als autonome Dinge. Also das ist ja das Boot, was auf einmal lang fährt. Das kann im Prinzip ein kleines Kettenfahrzeug sein, was auf dem Boden fährt. Das könnte im Prinzip eine Art Maulwurf sein, was sich irgendwie durchgräbt und am Zaun durchgräbt und an der Wand durchgräbt oder so irgendwo reinkommt. Also das kann etwas sein, was eine Wand hochklettert. Also gerade wenn wir jetzt so, ich habe Kollegen im DFKI, die sich mit Robotik beschäftigen, gerade Herr Kirchner in Bremen, der hat ja sehr, sehr unterschiedliche Robotik für die Einsatzzwecke, für Tiefsee, für im Prinzip auch Mond oder Mars oder so eben verschiedene andere Szenarien und Lebensbedingungen, in denen die Roboter sind. Und alles das ist ja im Prinzip eine Vorstufe für die Drohnen dann. Also alles, was wir als Roboter sehen, kann man sich auch miniaturisiert später als Drohne vorstellen, die irgendwo dann eben mit Automaten eingesetzt wird.
Okay, ich glaube, das Thema wird langsam komplex. Eine Sache hatte ich noch, genau, jetzt fällt es mir wieder ein. Denial of Service, auch den Begriff Denial of Service können wir bei Drohnen neu denken. Denn wenn wir mal so einen halben Schritt weiter überlegen, Drohnenabwehr, auch um unsere Zuhörerzeit dann nicht zu sehr zu überstrapazieren, aber bevor wir jetzt mal in die Drohnenabwehr denken, weiß ich nicht, ob wir so einen Denial-of-Service-Angriff mit 40 Wegwerfdrohnen, die parallel auf unser Betriebsgelände zufliegen, ob wir in der Lage wären, die effektiv abzuwehren. Also das wäre schon ein Abwehr-Denial-of-Service.
Entweder tatsächlich großflächig physisch, beispielsweise Netze. Also keine Ahnung, man stellt sich vor Drohnen, die ein Netz aufspannen, also auf der anderen Seite, also wieder eine physische Trennung schaffen oder tatsächlich, indem man da angreift, wo sie gesteuert werden über Funkstellen und entsprechend Signale stört oder Signale aussendet, die die Drohnen zum Absturz bringen oder zum Anhalten oder Landen zwingen. Aber da hängt das natürlich auch stark davon ab, wie diese Drohne gesteuert wird. Das heißt, das ist schon mal keine Gegenmaßnahme, die man allgemeingültig treffen kann, sondern das ist eine Gegenmaßnahme, die sich dann spontan und sehr schnell am Bedrohungsobjekt orientieren muss.
Ich glaube, wir müssen anfangen, so wirklich so Glaskuppeln über kritische Infrastruktur drüber zu spannen. Mal gucken, ob Anne uns das als Kapitelbild zeichnen kann. Das wäre mal eine Aktion. Okay,
in der gewissen, gespannt. In der gewissen Art brauchen wir so eine Art faradäischen Käfig eigentlich. Also nicht unbedingt eine Glaskuppel, sondern eher ein Drahtnetz, was die Abschirmung von oben von Funk macht. Das ist aber das natürlich genau das, was wir nicht wollen, weil wir ja auch über Satellit, über Mobilfunk oder so etwas entsprechend auch wieder rausfunken wollen. Also das ist wirklich ein Dilemma, in dem wir da sind.
Ja.
Und vor allem, wenn wir dann autonome Drohnen haben, funktioniert ja das Abschneiden von der Steuerung schon mal nicht. Das heißt, dann müsste man schon direkt über einen Angriff, über eine verwundbare Funkstelle der Drohne selber kommunizieren können, falls sie denn eine verwundbare, also eine angreifbare Schnittstelle hat.
Da wären wir ja auch schon jetzt bei der Abwehr. Also wie werden wir so ein Zeug los? Ne? Idealerweise, indem wir den oder den Piloten oder die Pilotin finden. Schwierig. Glaube ich, also nicht unmöglich, aber schwierig, ne? Also wenn es da ist der Vorteil von Glasfaser gekoppelten Drohnen. Wir müssen nur der Glasfaser bis zum Ende folgen und dann wissen wir, wo sie sind.
Ist natürlich der Fokus, den die Polizei meistens hat, wenn es um Drohnen geht. Nicht so sehr die Entfernung der Drohne, sondern eher das Aufspüren dessen, der die Drohne in Verkehr gebracht hat.
Ja, über Triangulation, wenn man das Signal identifiziert hat, kann man über Triangulation vermutlich zurückverfolgen.
Genau, also das wäre für Behörden sicherlich eine Maßnahme, aber ich glaube für normale Unternehmen oder Einzelpersonen gar keine Chance. Also wäre ja die nächste Maßnahme eigentlich die physische Abwehr, Vogelnetz spannen, wo sich nachher alle Drohnen drin einfangen, Glaskuppel. Als echte Waffen gibt es ja die elektromagnetischen Impulse, die rausgesandt werden, um mindestens die Funkkommunikation zu stören oder sogar durch Energieeintrag die Drohne zu zerstören. Ich werfe jetzt aber mal in den Raum, ich kann mir die Zulässigkeit des unregulierten Einsatzes nicht vorstellen. Ja, also es ist ja Eingriff in den Luftverkehr, Eingriff in den Funkverkehr. Stell dir mal vor, dieser elektromagnetische Impuls trifft ein Flugzeug im Landeanflug.
Ich glaube, es gäbe auch eine viel einfachere Möglichkeit, jedenfalls solange wir über Kleinstdrohnen sprechen, einfach den Rasensprenger einschalten mit einem ordentlichen Druck dahinter. Ich weiß nicht, ob du mal eine Kleinstdrohne versucht hast, beim Wind zu starten. Das ist sehr lustig, was man da erlebt. Also von daher sollte man ja auch mit bestimmten Drohnen nicht rausgehen. Aber das sind natürlich schon Methoden, die relativ minimalinvasiv sind, an die wir auch rangehen könnten. Ne?
Das stimmt, auch Wasser aus einem Gartenschlauch könnte da durchaus noch, oder aus etwas stärkeren Anlagen könnte da tatsächlich noch ganz gut helfen.
Betriebsfeuerwehr. Also bei größeren Firmen macht die Betriebsfeuerwehr mal eine Löschübung mit, keine Ahnung, 10 Bar Wasserdruck eine Drohne vom Himmel holen. Ich glaube, das gäbe zumindest eine gute Schlagzeile.
Ja, doch.
Aber wir haben das Problem natürlich trotzdem nicht gelöst, wo sie runterkommt.
Okay, ja, da, ja, das war dann halt Kollateralschaden einer Löschübung. Tut uns echt leid. Na gut, aber du hast natürlich recht. Zurück zur Ernsthaftigkeit. Was man machen kann bei diesem Mini-Drohnen wäre GPS-Spoofing. Das heißt, dann schlägt diese Coming-Home-Funktion zu oder die Notlandefunktion, eins von beiden. Es ist garantiert nicht zugelassen. Aber bei der geringen Leistung, mit der GPS am Boden ankommt, ist das, glaube ich, noch eine relativ machbare Maßnahme. Wobei, ich sage
nochmal... Nicht für Private und für Unternehmen, nicht? Also die dürfen es nicht.
Ich sage einfach mal, der juristische Aspekt hier ausgeblendet, ist bestimmt machbar, aber garantiert illegal.
Kommt wahrscheinlich dann auf das Gelände drauf an. Ich weiß nicht, wie das auf Firmengeländen mit solchen Sachen geregelt ist.
Da gelten auch Funkverordnungen. Also okay. Das ist...
Und wenn dein Einparksystem, dein autonomes Einparksystem mit GPS funktioniert und es auf einmal die Garagenwand kracht, weil du die Drohnen wegspoofen wolltest, ist das auch nicht das, was du erreichen wolltest.
Dann haben wir hier noch, Jamming ist das gleiche wie Spoof, im Prinzip wie Spoofing, auch wieder Eingriff in Funkverkehr. Fangnetze. Hier Vögel. Speziell abgerichtete Vögel sollen.
Ja.
Stimmt, Drohnen müssten ja per Definition die meisten relativ leicht sein. Das heißt, ein Vogel kann sich vermutlich auch relativ leicht stören, wenn er sie erwischt. Werden wir vielleicht demnächst wieder vermehrt Falknereien und dergleichen haben? Fände ich ein schönes Bild mit Falken gegen die Drohnen.
Deswegen darfst du die ja in Naturschutzgebieten auch nicht fliegen. Also du hast ja ein Flugverbot in Naturschutzgebieten, weil Greifvögel sie als Opfer oder Beute, als Angreifer oder Beute sehen könnten. Ich glaube, das wäre tatsächlich eine interessante Abwehrmaßnahme, wenn plötzlich Industriegelände wieder anfangen würden, sich ihren eigenen Falkner zu halten, um ihr Gelände drohnenfrei zu kriegen.
Das fände ich persönlich die allerschönste Lösung, glaube ich.
Ja, das ist eine ganz gute Lösung. Man braucht eine ganze Menge Falken, wenn man dann einen großskalierten Angriff abwehren möchte. Aber das ist ja aus ökologischem Sinne, naja, okay, so gut kenne ich das Bio.
Man kann sagen, könnte ein Eingriff in die Kleintierpopulationen wie Mäuse und kleine Vögel sein, müsste man dann gucken.
Ja, mein Gott, so 1 zu 10, ne? Also 9 von 10 kommen zurück mit einer Drohne unten und einer kommt mit einer Katze. okay. Ich sehe schon, wie Christian gerade wieder Schweißperlen kriegt, wie er mal einen Kommentar rausschneidet. Was hat man noch? Netze, ja, und dann diese Rabiat-Methoden eben mit Klein- oder Großkaliber auf Drohnen schießen. Und nach wie vor, da müssen wir garantiert mal eine juristische Folge nachschieben. Ich habe aus einigen Fortbildungen gelernt, selbst die es dürfen, dürfen es nicht. Nicht weil es gesetzlich verboten wäre, sondern weil sie die Folgen ihrer Aktion nicht einschätzen können. Also Polizei, ja, Bundeswehr.
Ja, oder wollen es eben entsprechend dann auch nicht, ne? Wir haben jetzt sehr viel Kritisches aufgemacht. Ich fände eigentlich nochmal ganz gut, wenn wir vielleicht ein paar positive Sachen zum Schluss nochmal sagen würden. Also ich würde, Entschuldigung, wenn ich, oder ist das noch so
zu früh? Ja, wir sind angreifbar durch Drohnen.
Also, nein, ich würde einfach nur mal ganz gern noch ein, zwei Aspekte einführen, die wir auch im Hinterkopf behalten sollten, wenn wir über Drohnen sprechen, weil ansonsten schnell die Frage kommt, warum verbieten wir Drohnen nicht grundsätzlich? Und ein Beispiel, was ich gerade letztens gesehen habe, war beim THW. Da haben sie Drohnen genommen zum im Prinzip Kartografieren von einem Gelände, wo sie mit einem, aber das ist eine große, größere Drohne schon, also die nicht mehr aussieht mit so einem Quadcopter, sondern eben entsprechend größer ist und auch vielleicht die Flügel hat. Und die fliegen eben dann rüber mit dem LiDAR-Sender und können eben relativ schnell ein Gelände kartografieren und dann natürlich sehen, wie sich das verändert hat in einer Katastrophe. Also es hat auch ganz viele ganz tolle Aspekte, die wir mit Drohnen auch bekommen werden.
Ich glaube auch gern genannt immer das Beispiel bei Rettungsaktionen, beispielsweise bei Leuten, die im Wasser oder sonst wo verloren gegangen sind oder sich verlaufen haben im Wald beispielsweise, dass man mit einer Drohne halt deutlich schneller ein Gebiet absuchen kann, auch ein unwegsames Gebiet.
Ja. Oder eben die Feuerwehr, die schnell über ein Haus drüber gucken kann, was man eben, wenn man vorm brennenden Haus steht, in der Realität immer nicht so schnell kann. Sondern sehen kann, wie sieht es auf der anderen Seite aus, wie sieht es im Innenhof aus.
Ja, also im Prinzip kannst du ja diese ganzen Angriffe kannst du ja auch nutzen. Du kannst ja auch diesen Access Point aufbauen War jetzt gerade ein Projektvorschlag, den wir in einem Projekt gemacht haben, in Hochwassergebieten. Also da, wo gerade die Funkkommunikation abgesoffen ist, im wahrsten Sinne des Wortes, kannst du ja gerade sowas auch nutzen. Das heißt, alles, was wir als Angriff dargestellt haben, ist natürlich in nicht-invasiver Eigenschaft auch eine Unterstützung, ne? Du kannst damit Falken auf Geschwindigkeit trainieren und auf Beutesuche, indem du denen einfach unten immer eine Drohne vor den Füßen rumschweben lässt.
Ja, das zeigt, dass wir hier in einem echten Dual-Use-Bereich sind, ne? Und das führt uns Wissenschaftler auch sehr stark vor die Frage, was wollen wir denn eigentlich erforschen? Wo wollen wir die Drohnen verbessern und wo wollen wir sie wirklich im Einsatz bringen? Also das sind Fragen, die wir uns auch stellen müssen.
Ja, also insofern fände ich auch so, wie du gesagt hast, und das sind ja auch echte Diskussionen, müssen Drohnen eigentlich verboten werden? Und man hat das ja erstmal versucht mit einer Führerscheinverordnung und einem sowas. Ich sag mal, das Thema Drohnenverbot ist mit Sicherheit nirgendwo von der Agenda, wenn vielleicht auch relativ schwer massiv durchsetzbar. Aber auf der anderen Seite muss uns natürlich klar sein, dass wir mit solchen möglichen Verboten oder Einschränkungen natürlich auch ganz viel Möglichkeiten verlieren und aufpassen müssen, dass wir nicht wieder so eine Asymmetrie schaffen, ne? Also Gesellschaft darf nicht, aber Staat darf, weil der Staat ist ja gut per Definition. Da gibt es mit Sicherheit Leute, die da auch anders denken und deswegen müssen wir einfach auch Chancen durch Drohnen zulassen und wie in einer echten Demokratie mit den Risiken der Chancen auch leben.
Ja, und wie in der IT-Sicherheit generell ist das Bewusstsein einfach dafür, auch für die Gefahren oder diese potenziellen neuen Wege, die sich dadurch einfach öffnen, wichtig. Also, dass sich die Leute dessen bewusst werden, was es bedeutet, dass es Drohnen gibt und was die alles können.
Ja. Dann würde ich doch einfach nochmal kurz so abschließend zusammenfassen, dass wir sagen, naja, je nach Angreiferlevel haben wir schon starke bis massive Einflüsse auf und in die Cyber-Security durch Drohnen, die wir sehen. Wir sehen, dass wir anfangen müssen, in der dritten und vierten Dimension in Schutzleveln zu denken. Also nicht nur Fläche, sondern Höhe und auch Zeit, in Klammern Geschwindigkeit, von solchen Angriffen. Und wir dürfen nicht nur die fliegende Drohne vor Augen haben, sondern wir müssen auch die Nutzlast oder die ruhende Drohne, die sich irgendwo niedergelassen hat, dann vor Augen haben. Das heißt, nach einem Angriff, potenziellen Angriff, eben auch überlegen, was könnten noch die Überbleibsel von den Drohnen auf unseren Grundstücken sein? Naja, und als Abwehr ist uns nicht ernsthaft was Legales eingefallen, bis auf möglicherweise Netze, Feuerwehrlöschübungen oder Kleinvögel oder Großvögel, die mit diesen Drohnen spielen wollen. Ich glaube, das fasst das zusammen, aber ich lasse euch natürlich gerne noch die letzten Worte.
Ja, wir müssen es lernen, wie wir es beim Smartphone gelernt haben. Das Smartphone hat ja auch immer ein Mikrofon dabei und kann im Prinzip ja auch gehackt werden. Insofern haben wir da ja auch immer eine potenzielle Wanze dabei. Und genauso wie wir dort gelernt haben, in Betrieben Geheimschutz wiederherzustellen, indem die an bestimmten Stellen ausgeschlossen werden, müssen wir es bei Drohnen eben auch machen, dass wir einen entsprechenden Schutzmechanismus, eine physische Barriere schaffen, um eben dann den Einfluss von Drohnen auch zu reduzieren.
Und was meinem Blickwinkel oft auch beruflich wichtig, die Sichtbarkeit zu haben. Wie können wir auch unsere Sensoren darauf einstellen, auch Drohnen in Zukunft wahrzunehmen oder besser da zu unterscheiden und wahrzunehmen, was um uns herum auf der Funkebene stattfindet?
Ja, hervorragende letzte Worte. Monina.
Dann, das war die Sicherheitslücke heute zum Thema IT-Bedrohungen durch Drohnen, auch wenn wir ein bisschen abgeschweift sind. Ihr findet uns überall, wo ihr Podcasts hören könnt und auf unserer Webseite. Die Links zu unserer Website und zu den weiterführenden Inhalten dieser Folge findet ihr in den Shownotes, genau wie die Links zu allem anderen, was ihr euch dann noch wünschen könnt, was so rund um unseren Podcast wichtig ist. Empfehlt den Podcast gerne weiter und bewertet uns dort, wo ihr uns hört. Die Sicherheitslücke ist ein Podcast der Hamburg Open Online University. Die Kapitelbilder kommen weiterhin von Anne Vogt und die Produktion übernimmt Christian Friedrich. Dann vielen Dank an die beiden und wir verabschieden uns. Bis zur nächsten Folge. Nina Schwarz,
Ingo Timm
und Volker Skwarek.